Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Fee Kalter mit dem Thema Neurodiversität im Führungskontext beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was uns im Umgang mit neurodivergenten Menschen hilft und wie wir gut mit neurodivergenten Ausprägungen umgehen können. Fee Kalter ist Psychologin und systemische Coach und sie unterstützt Menschen dabei, sowohl berufliche als auch persönliche Herausforderungen zu bewältigen. Im beruflichen Kontext begleitet sie Unternehmen dabei, gesunde Arbeitsumgebungen zu schaffen und ihre Mitarbeitenden in ihrer mentalen Gesundheit zu stärken. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Fee Kalter kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was für Fee gute Führung bedeutet und warum für sie die Bestandteile Transparenz, Konsequenz und auch Kongruenz so wichtig sind. Ihr werdet verstehen, warum Führung immer bei uns selbst beginnen sollte, es dennoch gute und gelingende Beziehungen braucht und warum es gerade in der Führung von neurodiversen Menschen psychologische Sicherheit braucht. Ihr lernt, was Neurodiversität bedeutet und wie wir es gut schaffen können, mit Herausforderungen einer neurologischen Veränderung umzugehen. Ihr werdet hören, welche Erfahrungen Fee Kalter mit ADHS macht und warum es ihr hilft, dass sie milder und wohlwollender mit sich selbst umgeht. Ihr erfahrt, dass es gerade bei Erwachsenen eine Unterdiagnostik von ADHS gibt und dass man durch ein unbehandelndes ADHS in der Regel auch sehr viele komorbide Erkrankungen hat. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Fee Kalter für das Thema Neurodiversität und hier insbesondere ADHS und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, wenn man ADHS nicht bzw. frühzeitig erkennt, kann es massive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, die Lebensqualität und die gesellschaftliche Teilhabe haben. Das bedeutet, dass wir mehr Sensibilisierung, mehr Aufklärung und Entstigmatisierung brauchen. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Fee, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch wirklich sehr.
Sehr gerne. Wir werden uns heute mit dem Thema Neurodiversität im Führungskontext beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was uns im Umgang mit neurodivergenten Menschen hilft und wie wir gut mit neurodivergenten Ausprägungen umgehen können. Fee, als Psychologin und systemische Coach unterstützt du Menschen dabei, sowohl berufliche als auch persönliche Herausforderungen zu bewältigen. Im beruflichen Kontext begleitest du Unternehmen dabei, gesunde Arbeitsumgebungen zu schaffen und ihre Mitarbeitenden in ihrer mentalen Gesundheit zu stärken. Neben deiner Arbeit als Psychologin für Unternehmen und Privatpersonen arbeitest du seit einigen Jahren in Forschung und Lehre. Hier unterrichtest du an verschiedenen Hochschulen und Ausbildungsinstituten schwerpunktmäßig psychologische und kommunikative Module. Ich habe von dir mal die folgende Aussage in einem deiner tollen Beiträge auf LinkedIn gelesen. Wenn wir also über Neurodivergenz in der Arbeitswelt sprechen, dann reicht es nicht zu sagen, hier darf jeder sein, wie er ist. Wir müssen Räume schaffen, in denen man nicht scannen muss, um sicher zu sein, in denen nicht auffallen keine Leistung mehr sein muss, in denen auch die stillen Anregungen gesehen werden. Es geht nicht um besondere Rücksicht, es geht um strukturelle Entlastung. Denn Menschen, die sich dauerhaft anpassen müssen, haben Energie übrig für Kreativität, für Verbindung, für echte Zusammenarbeit. Ja, liebe Fee, das macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Ja, das ist so eine schöne Frage. Danke dafür. Ich habe tatsächlich auch überlegt ganz am Anfang, was ist das denn bei mir? Und ich unterteile mal so ein bisschen zwischen beruflich und privat, auch wenn ich das gar nicht so richtig trennen kann. Aber eine Sache war schon das letzte in der letzten Woche so, wir haben viele unternehmerische Meilensteine letzte Woche überschritten. Und das hat mich wirklich sehr, sehr stolz und auch sehr glücklich gemacht. Und gleichzeitig hatten wir letzte Woche auch einfach wieder einen ganz tollen Abend mit unseren FreundInnen. Und da haben wir einfach ganz unspektakulär zusammen auf dem Balkon gesessen. Die Sonne hat geschienen. Es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Und wir haben einfach Zeit mit, oder ich habe einfach Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Und das erfüllt mich wirklich mit großem Glück.
Ja, ganz toll. Und auch danke, dass du das mit mir und den ZuhörerInnen von What I Do Inspires You jetzt geteilt hast. Und damit dich unsere ZuhörerInnen etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Fee Kalter ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich, Fee. Erste Frage, wer bist du? Zweite, was ist dir wirklich wichtig? Und die dritte ist, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
Ja, gerne. Dankeschön dafür. Ich bin Fee, ich bin Psychologin, das hast du gerade schon gesagt. Ich habe vor ein paar Jahren das Unternehmen NEP gegründet. Das ist auch ein Großteil von dem, was mich so bewegt. Das heißt, vielleicht kombiniere ich gerade so ein bisschen die Fragen miteinander. Aber ich bin so viel mehr als quasi nur meine Arbeit. Ich bin neurodivergent, darüber werden wir auch noch sprechen. Das heißt, ich habe ADHS und das hat auch viel in meinem Leben ausgemacht, dass ich mich damit sehr viel beschäftigt habe. Ich bin Hundemama. Ich bin ziemlich glücklich. Das gehört, glaube ich, auch zu mir. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin eine Person, die eher das halbvolle Glas als das halbleere Glas sieht. Ich bin ziemlich chaotisch. Das bringt möglicherweise die Neurodiversität mit sich. Aber das ist auch etwas, was ich sehr zu meinem Vorteil nutzen kann. Ich bin ein Mensch, der immer versucht, neue Wege zu gehen. Und ich musste sehr lange und sehr viel lernen, an mich zu glauben und mir selber zu vertrauen. Und ich würde sagen, heute bin ich genau dieser Mensch geworden. Holpert an der einen oder anderen Stelle immer mal, das ist auch ganz normal, aber das macht mich, glaube ich, aus. Und ich glaube, wenn man meine FreundInnen oder vielleicht auch KollegInnen fragen würde, wer ich bin, dann würden sie sagen, die Fee, das ist eine chaotische Maus, die aber immer ein offenes Ohr hat, zumindest versuche ich das zu leben, und die versucht, jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist und immer auch gucken kann, Lösungen oder auch Strategien zu entwickeln, die uns gemeinsam weiterbringen können. Und das ist auch wirklich das, was mir wirklich wichtig ist und wofür ich dann auch jeden Tag aufstehe. Vor allem bezogen auf die Arbeit, weil ich sehr gerne und sehr, sehr viel arbeite. Also ich gehöre schon zu dieser Kategorie, aber es macht mir unglaublich viel Freude. Es erfüllt mich mit so viel Sinn. Ich liebe, was ich tue. Und es macht mir immer wieder Spaß daran, neue Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. Das ist mir auch wirklich wichtig, dass ich den Moment immer wieder so nutzen kann, dass ich neue Ideen habe, neue Gestaltungsmöglichkeiten, neue Wege gehen kann, etwas ein bisschen outside the box denken darf und das bezogen auf alles. Und wenn wir aber auch auf alle anderen Sachen gucken, was mir da wichtig ist und auch dafür stehe ich jeden Tag auf, dann ist es mit Sicherheit eine Form von Sicherheit, dann ist es eine Zufriedenheit und eine Toleranz, die wir allen Menschen gegenüber mitbringen sollten und dafür mich in allen Bereichen einzusetzen, dafür stehe ich auch auf.
Ja, vielen Dank. Wir sind ja jetzt hier in einem Audio-Podcast und nicht in einem Video-Podcast. Wir beide können uns aber jetzt während der Aufnahme sehen. Und ich möchte an der Stelle sagen, und das hast du aber auch, glaube ich, über die Stimme transportiert, Fee, gerade wenn du über glücklich, zufrieden, erfüllt gesprochen hast, dann wirkte das für mich sehr authentisch, kongruent, ja, das, was du sagst versus dem, wie du dabei gerade auch ausgesehen hast und was deine Stimme auch wiedergegeben hat. Also das merkt man dir dann auch förmlich an. Darf ich gerade mal auf eins eingehen? Und zwar, du hast gesagt, dieses Chaotische, ne? Wo du sagst, das mache ich mir manchmal auch so ein bisschen zunutze oder du hast es ja auch als irgendwie als Vorteil dann so grob beschrieben. Kannst du mir da mal ein Beispiel nennen? Also, weil oft ist es ja so, ja, dann wird ja irgendwie dieses Wort chaotisch, wird ja irgendwie so ein bisschen umgekehrt verwendet, ja. Und jeder denkt, oh, chaotisch, ja. Aber wenn du sagst, du machst dir das sogar zunutze, dann wo zum Beispiel?
Also du musst dir das so vorstellen. Wir arbeiten hier in einem kleineren Team, wir sind noch nicht so groß. Und bis ich gelernt habe, dass ich einfach die Struktur nicht so gut halten kann. Das liegt unter anderem am ADHS, das liegt aber mit Sicherheit auch an Persönlichkeitsstruktur, die einfach irgendwie in mir drin ist. Dachte ich, ich muss eine bestimmte Struktur einhalten. Und dadurch habe ich es aber nicht geschafft, meine Ideen und Visionen auf die Bahn zu bekommen. Und heute versuche ich anzunehmen, also mich selber einfach so anzunehmen. Das bedeutet nicht, dass ich sage, naja, so bin ich halt und ich bin halt ein bisschen chaotisch und nach mir die Sinnflut, sondern dass ich eben sage, okay, also ich weiß, das hier gehört wirklich nicht zu meinen Qualitäten und Stärken, aber ich weiß, wer zum Beispiel in meinem Team wirklich gut mich einordnen kann und mich auch wieder auf die Bahn bringen kann. Das heißt, ich bin sehr, sehr gut darin, auch Dinge und Struktur anzunehmen. Aber sie mir selber zu geben, das geht nicht. Aber dadurch habe ich die Möglichkeit, viel freier manchmal auch hin und her zu springen und neue Ideen schnell in die Umsetzung zu bekommen. Und das mache ich mir dann zunutze.
Ah ja, verstanden. Ja, danke auch nochmal, dass du das so ein bisschen erklärt hast. Lass uns zu Beginn in unserem Gespräch vielleicht mal zwei Dinge oder Begrifflichkeiten klären. Fee, erstens, was ist denn dein Verständnis von einer zeitgemäßen oder von einem zeitgemäßen Leadership und was macht denn für dich gute Führung aus?
Also gute Führung heißt für mich nicht, dass ich alles irgendwie weiß, sondern es heißt für mich, dass ich den Mut habe, vielleicht zuzuhören, dass ich Entscheidungen, die wir gemeinsam oder die ich eben als Führungskraft treffen muss, transparent mache und dass ich aber auch immer wieder in der Lage bin, mich selber zu hinterfragen in meiner Art und Weise, wie ich führe und wie ich bin. Und das zeigt sich eben nicht nur in bestimmten Meetings oder in bestimmten High Peaks, die wir vielleicht so mitbringen, sondern das muss sich für mich im Alltag zeigen. Das muss sich im Feedback zeigen. Das muss sich im Daily Business zeigen, wie ich mit meinem Team umgehe und in der Art, wie ich Konflikte anspreche, aber auch, wie ich mit Unsicherheiten zum Beispiel umgehe. Denn wir sind in einer Arbeitswelt unterwegs, die in der Regel hoch unsicher ist. Und gerade dann, wenn sich Arbeitswelten stark verändern oder auch wenn neurodiverse Teams zum Beispiel zusammenarbeiten, wenn wir hybride Arbeitsmodelle haben, wenn das alles so Normalität ist, dann brauchen wir eine Führung aus meiner Sicht, die sowohl Klarheit als auch Flexibilität irgendwie miteinander vereint. Und das bedeutet für mich, wenn wir von zeitgemäß sprechen, dann heißt das, dass wir konsequent sein müssen in dem, was wir tun, aber eben mit Härte, dass wir transparent sein müssen, auch wenn es eben unbequem ist oder wenn wir vielleicht manchmal auch gar nicht wissen, okay, was darf ich denn jetzt eigentlich sagen oder was mache ich denn jetzt eigentlich? Aber auch das ist eine Form von Transparenz, hier zu sagen, es gibt ein paar Dinge, die können wir hier gerade noch nicht besprechen, weil es noch gar keine Antworten gibt. Und das heißt, du hast es gerade auch schon mal gesagt, kongruent. Das heißt, dass wir auch kongruent sein müssen. Und das ist so ein Dreiklang, den ich für uns irgendwann mal oder für mich mal entwickelt habe, dass wenn wir diese drei Dinge mitbringen, dass wir dann sehr gut im Einklang mit unserer Führungspersönlichkeit vielleicht sein können. Also kongruent im Einklang mit den eigenen Werten zu handeln, die muss ich aber vorher kennen. Das heißt, ich muss mich ganz, ganz viel mit mir beschäftigen.
Absolut, ja. Ich habe ja diese Frage, was das Verständnis jetzt von zeitgemäßem Leadership ist und was auch gute Führung bedeutet, jetzt schon in den 57 Folgen vor unserer Folge dann auch immer meinen Gästen gestellt. Und ja, ist schon auch interessant, ja, wie groß da auch so die Überdeckung ist von den Antworten. Und aber ich meine, der Podcast selbst ist ja jetzt auch mittlerweile fast 5 Jahre alt. Dinge haben sich, glaube ich, auch noch in den letzten 5 Jahren dann auch verändert und auch verstärkt. Ne? Und Führung ist selbst in den letzten 5 Jahren, wobei ich dachte, als wir beispielsweise uns während Corona mit dem Thema Führung beschäftigt haben, dass das gar nicht weiter steigerbar ist, aber trotzdem hat sich Führung auch an Komplexität nochmal ein bisschen verändert, ja, und auch dieses ganze Thema Veränderung, so wie du es eben auch beschrieben hast, erfordert halt wirklich die von dir angesprochene Flexibilität. Aber die Basis, und da kommen immer alle wieder drauf zu sprechen, ist dieses Thema, du kannst nur andere gut führen, wenn du dich selbst gut führen kannst. Also dieses sich mit sich selbst beschäftigen als Führungskraft, immer wieder zu reflektieren, das ist für mich auch als Führungskraft, jetzt nicht nur als Host von diesem Podcast, auch immer sozusagen das Fundament, ja, von dem dann wirklich auch alles ausgeht.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und irgendwie schön, wenn wir gerade feststellen, das überschneidet sich irgendwie mit allen zusammen.
Absolut. Genau, und ich habe ja gesagt, dass wir vielleicht zwei Dinge am Anfang klären sollten, auch an Begrifflichkeiten, auch weil es natürlich im Titel unseres der Podcast-Folge dann auch steckt und das natürlich ein Begriff ist, der sich jetzt auch im weiteren Verlauf unseres Gesprächs dann durchziehen wird. Und zwar, das ist der Begriff der Neurodiversität. Ja, was bedeutet das, Fee?
Ja, da muss ich so ein bisschen wissenschaftlicher ausholen. Das ist ein Begriff, der ursprünglich von der Soziologin Judy Singer eingeführt wurde, Ende so der 90er Jahre ungefähr. Und Neurodiversität beschreibt eigentlich so eine Variation in neurologischer Entwicklung und innerhalb neurologischer Funktionen. Das heißt, wir haben ja so eine Idee, dass einige Menschen so sind und andere Menschen so sind. Und das können wir neurobiologisch oder neurologisch eben auch erklären. Und anstatt, dass wir diese Unterschiede irgendwie klar machen und primär als Defizit irgendwie sehen und als Störung betrachten, versuchen wir eben, wenn wir von Neurodiversität sprechen, davon zu sprechen, dass es ein Konzept einfach von Vielfalt ist, also ein Konzept von menschlicher Diversität. Und das ist vergleichbar mit einer kulturellen, mit einer geschlechtlichen Vielfalt. Also wir versuchen hier neurologische Besonderheiten nicht mehr defizitär zu betrachten, sondern eben auf eine Vielfaltsebene zu betrachten. Das heißt, wir betonen hier so einen sehr großen paradigmischen Wechsel, den wir eben haben. Das heißt, wir gucken uns gar nicht mehr an, was macht eigentlich krank oder was ist das eigentlich oder so, sondern wir gucken uns an, wie schaffen wir es eigentlich gut mit Herausforderungen, die vielleicht da sind, weil es eben neurobiologische Veränderungen gibt, die anders sind als bei anderen Menschen. Wie schaffen wir es damit, gut zu leben und eine Gesellschaft zu entwickeln, für die alle da sind? Und es gibt ein paar Diagnosen, die wir haben, die zu dem Thema des Spektrums der Neurodiversität eben gehören. Dazu zählt zum Beispiel, und es gibt noch ein paar mehr, das ist das Autismus-Spektrum. Da gehört aber auch ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung mit dazu. Da gehören aber auch so Sachen wie Dyslexie, Dyspraxie, Dyskalkulie, Legasthenie und so weiter mit dazu. Aber auch Konstrukte wie Hochsensibilität oder Hochbegabung. Und wir wissen inzwischen, dass eben so irgendwas zwischen 15-20% der Weltbevölkerung neurodivers sind oder Merkmale aufweisen, die neurodivers irgendwie benannt werden können. Und das bedeutet, das ist halt kein Randthema oder wir sprechen hier nicht von irgendeiner psychischen Erkrankung oder so und die hat man dann, sondern es ist einfach eine neurobiologische Erklärung dafür, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben und dass wir dadurch aber auch Perspektiven neu einnehmen können. Ich hoffe, das war ein bisschen klar.
Ja, klar. Sehr klar und auch danke, dass du an der Stelle so ein bisschen ausgeholt hast und hast ja am Anfang gesagt, okay, vielleicht mal auch wissenschaftlich das Ganze auch so ein bisschen erklären. Ist natürlich auch gerade bei so einem Begriff besonders wichtig, weil obwohl du sagst, dass so 15-20% der Weltbevölkerung ja da irgendwie betroffen sind, glaube ich, beschäftigen sich die wenigsten mit der Begrifflichkeit und was da auch an Ausprägungen so dahinter steckt. Ja, und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, dass da am Anfang so eine Begriffsklärung oder Aufklärung durch dich jetzt auch erfolgt ist. Und was ich aber richtig klasse fand, ist das, wie du in das Thema oder in den Begriff eingestiegen bist und hast dann gesagt, also wir sprechen hier von einem Konzept der Vielfalt und dass man jetzt nicht mehr sozusagen diesen defizitären Ansatz dann auch verfolgt. Und das finde ich, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so als wie soll ich mich ausdrücken, so als Grundhaltung, ja, so an das ganze Thema ranzugehen, sowohl als jemand, der betroffen ist, aber auch, also kommen wir ja auch noch drauf, aber auch im Umgang mit neurodivergenten Menschen, ne? Weil also diese Grundhaltung, ja, wenn ich jetzt mit dir so darüber spreche, dann sage ich mir, das eröffnet ja auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wie das überhaupt bei allen Themen, wenn es rund um das Thema Vielfalt geht, dann auch der Fall ist. Ja, also insofern danke schon mal, dass du zum Einstieg die Begrifflichkeit ein bisschen erklärt hast. Warum ist dir denn persönlich dieses Thema Neurodiversität und insbesondere auch ADHS so wichtig?
Weil es persönlich ist, ne? Und es ist auch ein Stück weit strukturell und es ist auch irgendwie politisch. Ich selber wurde spät mit ADHS diagnostiziert, als ich 25 war ungefähr, vielleicht auch 26, weiß ich gerade nicht. Und ich habe jahrelang, also während schon den ersten 25 Lebensjahren, nicht verstanden, warum ich so bin. Ich habe mich immer anders gefühlt. Ich habe das nicht auf so eine, oh Gott, ich bin anders irgendwie, sondern ich habe immer das Gefühl, ich gehöre hier nicht rein. Ich werde nicht richtig gesehen. Ich streng mich so an, aber das kommt zu nichts. Ich habe nicht verstanden, warum ich so ticke. Und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Ich habe nicht verstanden, warum mich bestimmte Reize überfordern, warum ich tausend Ideen habe, aber ich es nicht schaffe, die nicht auf die Bahn zu bekommen. Warum ich manchmal in so klassischen Arbeitsstrukturen, in denen ich dann ja auch war, total an meine Grenzen gekommen bin und dafür dann vielleicht aber nachts einfach so eine krasse Möglichkeit hatte, für mich dann doch wieder Dinge auf die Bahn zu bekommen. Mhm. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe so ganz viel Potenzial in mir, aber ich habe das nicht hinbekommen. Und gleichzeitig habe ich immer wieder gemerkt, das, was andere überfordert, das überfordert mich überhaupt nicht. Und das, was mich überfordert, da sagen andere, was ist das? Und das hat mich geprägt. Und mit der ADHS-Diagnose, also selber als Psychologin, man lernt das auch im Psychologiestudium, tatsächlich lernt man dieses Bild gar nicht so richtig kennen. Das heißt, auch da war es nicht so, dass ich dachte so, ah, okay, ne, das könnte so eine Antwort sein, sondern ich habe immer nur Defizite gemerkt. Und es ist so schade, wenn man sein ganzes Leben lang mit Defiziten irgendwie konfrontiert wird, obwohl ich gleichzeitig einfach weiß, dass es noch ganz viele andere Dinge gibt, die ich auch ganz, ganz toll machen kann. Und dann habe ich irgendwann die ADHS-Diagnose bekommen und die hat mir nicht nur Antworten gegeben, sondern die hat mir halt auch so einen Rahmen geliefert, damit ich mich selbst besser verstehen kann. Und es geht dabei aber ja nicht nur um mich, sondern ich sehe das total auch in meiner Arbeit. Das heißt, ich sehe es in Führungskräftetrainings, ich sehe es in Unternehmensstrukturen oder auch in meinen psychologischen Beratungen, wie viele Menschen sich ihr gesamtes Leben lang anpassen und wie viel Arbeit das ist, wie viel Energie das kostet, weil sie irgendwie anders funktionieren. Und weil sie halt gelernt haben, das anders sein, das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen uns irgendwie verstecken. Und dann leben sie in einer Arbeitswelt, die überhaupt nicht für sie gemacht ist und können gar nicht ihr Potenzial und die Sinnhaftigkeit, die sie so sehr suchen, herausholen, weil es nicht passt. Und das bedeutet, es ist halt, ADHS ist halt eine Facette von Neurodiversität. Das heißt, wir haben das ja auch noch in anderen Bereichen. Und das führt dazu, dass wir ganz starke gesellschaftliche Missverständnisse haben, die mit Vorurteilen, die mit Leistungsdruck verbunden sind, gerade bei Erwachsenen, gerade bei Frauen, da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz zu. Und wir wissen einfach, vor allem die, die so spät diagnostiziert werden, vor allem die, die sich mit dieser Begrifflichkeit nicht auskennen. Und ich bin so froh, dass wir gerade eine Verlagerung der Themen haben, die dafür sorgen, dass wir viel mehr darüber sprechen können. Das sorgt dafür, dass wir ja auch sekundäre Belastungen schneller erkennen können, dadurch, dass wir mehr darüber sprechen und dass die dadurch auch ein Stück weit mehr rausgenommen werden. Und deswegen ist mir das Thema so wichtig, weil es halt sichtbar gemacht werden muss, weil wir häufig eine andere Sprache, eine andere Haltung, andere Strukturen brauchen. Überall, in Organisationen, in der Führung, in Schulen, überall, weil ich einfach glaube, dass wir so viel mitbringen können, wenn wir den Raum bekommen, um wirklich so zu arbeiten und uns so zu geben, wie wir sein können und wie wir wirklich sind. Jetzt habe ich viel geredet, sorry.
Naja, also das ist ja auch wichtig in so einer Podcast-Folge, dass dann meine Gäste, in dem Fall halt du, dann auch ausreichend zu Wort kommen. Und gerade auch, Fee, wenn es darum geht, sag mal, hier in dem Begriff und auch nochmal den Hintergrund zu erläutern, warum dir das selbst so wichtig ist, auch aus diesen persönlichen Gründen. Da, glaube ich, bedarf es einfach auch ein bisschen Zeit, ja. Und ich, wenn du gerade beim Thema sichtbar machen dann auch bist, natürlich auch so eine Podcast-Folge, wo wir jetzt drüber sprechen, trägt ja zur Sichtbarmachung dann auch bei und dass man immer mehr auch dann von diesem Thema dann auch erfährt. Aber auch sonst nehme ich das ja auch bei dir so wahr, jetzt aber auch über LinkedIn hinaus, ne? Ich meine, klar, in der Vorbereitung auch des heutigen Gesprächs habe ich mir viele Beiträge dann auch angeschaut und da erkennt man halt deutlich auch, was gerade, was das Thema anbelangt, ne, was da so deine Mission ist. Und ich glaube, das hilft dann auch. Und weil du auch eben gerade nochmal angesprochen hast, jetzt das Thema auch ADHS dann auch bei Mädchen und Frauen. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, auch in unserem Vorgespräch, wo du mir auch ein ganz tolles Buch dann empfohlen hast, also die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS. Und das habe ich auch gelesen, auch zur Vorbereitung der heutigen Podcast-Folge. Und also das ist ja auch zum Beispiel ein Mittel, um Dinge dann sichtbar und transparent zu machen. Und ermöglicht einem dann auch selbst, also ich jetzt als Leser von dem Buch, dann ein bisschen tiefer in das Thema einzutauchen, um somit auch Menschen, die davon betroffen sind, dann auch viel, viel besser auch zu verstehen. Also das ist dann wirklich auch so gemacht, dass das schon relativ, wie soll ich sagen, gut erklärt ist, ja, und ich dann schon relativ schnell in der Lage war, dann auch Dinge viel, viel besser zu verstehen. Ja.
Schön, ja. Das braucht es, ne? Wir brauchen ein höheres Verständnis. Ja.
Absolut. Jetzt hast du es ja angesprochen, ADHS. Was hilft denn dir in deinem Alltag jetzt gut mit ADHS umzugehen und welche Ratschläge kannst du auch anderen Betroffenen geben, Fee?
Also ich glaube, hier müssen wir so ein bisschen zwischen der Psychologen-Fee und der ADHS-Fee unterscheiden. Wir haben natürlich tatsächlich sehr gute Therapiemöglichkeiten bei ADHS, die wir nutzen können. Das fängt mit verhaltenstherapeutischen Interventionen an, es gibt eine medikamentöse Einstellung und so weiter. Das ist alles etwas, das ich immer empfehle, wo wir sagen würden, lasst euch da bitte von euren TherapeutInnen, von den Personen, die euch diagnostiziert haben, gerne nochmal beraten. Das würde ich einfach mal so all in reinstellen. Medikamente können helfen, sind aber auch nicht für jeden was. Also auch hier, das ist nicht immer das Allheilmittel, aber verhaltenstherapeutisch nochmal auch zu gucken, um bestimmte Skills und bestimmte Strukturen zu erlernen. Auch hier weiß ich, da funktioniert auch nicht alles und ich versuche mich gerade daran, selbst ein bisschen zu entwickeln, wie können wir denn damit eigentlich umgehen? Weil natürlich ist ein Thema immer so, ja, mach dir doch eine Struktur und dann denke ich mir so, ja, witzig, das funktioniert halt nicht. aber was mir persönlich hilft und was ich jetzt auch merke, was ich auch in Beratungen häufig weitergebe und das orientiert sich natürlich aber auch viel an den Leitlinien für ADHS therapeutische Interventionen, ist, ich arbeite zum Beispiel ganz, ganz viel mit inneren Dialogen oder mit inneren Anleitungen. Das heißt, es gibt so ein Selbstinstruktionstraining, das kommt eigentlich aus der Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen Methodik. Da macht man so kleine Ansätze, dass man sich so leise oder laut strukturierte Abläufe und Schritte vorspricht. Also das kennen wir vielleicht alle, in die Küche gehen und den Lappen wegbringen. Und das wiederhole ich einfach so lange, bis ich damit fertig bin. Das klingt ganz schön vielleicht einfach, aber das Problem ist, dass ich Dinge nicht beende ganz häufig. Das heißt, eine Aufgabe ist für mich in dem Moment beendet, wo ich die Hauptaufgabe erledigt habe. Das heißt, ich putze, wenn ich jetzt einfach mal in so Alltagssituationen bleibe, und dann bleiben die Putzsachen einfach 3 Wochen da liegen, weil die Aufgabe an sich putzen ist ja erledigt. Und all solche Dinge sind halt todesnervig für mich und auch für alle Mitmenschen und sorgen halt dafür, dass so Alltagssachen schon zu einer Herausforderung werden. Das heißt, innere Anleitungen können dabei helfen, so einen kleinen Rettungsanker zu machen und aus diesem Chaos, das ich eben mitbringe, das kann mich so ein bisschen dazu zwingen, dass ich einfach die Schritte genau kenne. Dafür muss ich meine Schritte aber auch kennen. Das ist so eine Sache, die ich immer ganz gerne mitgebe. Das zweite ist, was ich nicht so cool finde, aber was mir wirklich hilft, ist Sport. Ich war eigentlich nie so eine Ausdauermaus oder jemand, der regelmäßig wirklich intensive Sport gemacht hat, also eher so Krafttraining und so, aber so viel Spaß hatte ich jetzt auch nicht daran. Und ich habe vor einem Jahr ungefähr wirklich mit HIIT-Training angefangen. Das ist auch hier, ne, ich gebe keine medizinischen Ratschläge oder so, aber mir persönlich, ich habe gemerkt, seitdem ich das wirklich dreimal die Woche konsequent mache, dann, dass mein Grundrauschen, diese vielen Gedanken, die dauerhaft irgendwie kommentieren und da sind und so weiter, die rasen auch häufig, die sorgen dafür, dass das koordinierter ist und dass ich ruhiger bin und dass ich wacher bin. Und das können wir tatsächlich auch gut belegen, dass intensives Sporttraining und Bewegung dazu führt, dass eben die Symptome von ADHS reduziert werden können. Das hilft mir auch sehr. Und was mir auch, mir ganz persönlich hilft, ich lasse ganz wenig Lücken zwischen Terminen. Denn die größte Gefahr, die ich für mich erlebe, ist Prokrastination. Das heißt, wenn ich einmal in so einen Down komme, dann komme ich da so unfassbar schlecht wieder raus. Und große Pausen klingen halt mega cool und ich empfehle jedem, auch Pausen zu machen. Aber für mein Gehirn sind sie manchmal genau das Gegenteil von Erholung. Das heißt, ich rutsche dann in so ein Gefühl von Warten und so eine Warteparalyse ist furchtbar für mich. Und das heißt, ich verliere den Fokus, ich prokrastiniere dann so sehr, dass ich erschöpft bin, obwohl ich nicht viel getan habe. Das heißt, ich versuche, Termine sehr kompakt zu legen und dadurch dann hinterher bewusst abzuschalten. Das vielleicht erstmal so ein paar Sachen, die mir helfen und die, wo ich jetzt gehört habe, die helfen auch anderen Personen.
Ja, und sie sind auch...
Darf ich noch eine Sache ergänzen?
Ja, bitte, natürlich.
Eine ganz wichtige Sache vielleicht noch. Ich gehe milder mit mir um. Es war die Diagnosezeit oder die Diagnostikzeit war sehr anstrengend für mich und ich habe über die letzten Jahre gelernt, dass ich sehr freundlich zu mir sein darf, denn wir müssen uns vorstellen, wenn man so spät, es gibt deutlich spätere, aber wenn man spät diagnostiziert wird, wenn man eigentlich einen sehr hohen Ehrgeiz hat und immer wieder irgendwo an die Grenzen stößt, dann kommt man in große Abwertungsspiralen für sich selber. Dann hat man einen hohen Anspruch, aber wertet sich dauerhaft ab. Und ich lerne, und ich bin noch im Prozess, freundlicher mit mir zu sein. Nicht nur dann, wenn es eben besonders gut läuft, sondern gerade dann, wenn ich an meine Grenzen komme und wenn ich merke, so boah, heute geht wirklich, wirklich wenig. Und dann erinnere ich mich daran, dass wir halt einfach unterschiedliche Strategien brauchen. Und das ist eine andere Ehrlichkeit, die ich mir gegenüberbringe. Und diese Akzeptanz für mich selbst, die hilft mir sehr dabei, wohlwollender mit mir zu sein. Und das hilft auch.
Ja, wobei, also das Letzte, ja, was du jetzt erwähnt hast, dieses, man geht etwas milder mit sich, etwas wohlwollender, freundlicher mit sich um. Klar, es ist natürlich für jemand wie dich nach der Diagnose ADHS vielleicht besonders wichtig, gemäß deiner eigenen Erfahrung, aber das ist ja auch was, ne, das kann man auch eins zu eins jedem dann empfehlen und auch in verschiedenen Kontexten, weil das hilft in der Tat, glaube ich wirklich. Und vielleicht zu deinen anderen Sachen, die du vorher angesprochen hast, ja, fand ich jetzt für mich sehr, sehr eingehend und denke ich mal, ist dann auch für die ein oder anderen ZuhörerInnen hier von dem Podcast dann insofern auch, glaube ich, ganz gut, weil sie ja im Prinzip bei dir, ja, ist vielleicht nicht one size fits all und vielleicht nicht für jeden dann anwendbar, aber sozusagen schon mal als praxistauglich dann letztendlich geprüft worden, ja, und ja, durchaus eingängig. Also deshalb danke dafür. Diagnose hast du vorhin angesprochen. Ja, warum ist denn ADHS eher so unter- als überdiagnostiziert und was birgt das auch für Risiken für die Betroffenen?
Das ist total spannend, weil wir haben ja gerade eine riesengroße Debatte rund um ADHS, wenn wir auf Social Media unterwegs sind. Und die schwankt halt zwischen zwei Extremen. Das eine ist, dass wir eine hohe Sorge vor der Überdiagnostizierung, insbesondere bei Kindern eben haben und eben das gegenteilige Problem haben. Und in der Fachliteratur streiten sie sich auch im Moment gerade, weil wir einfach gerade so einen Paradigmenwechsel eben haben. Was aber weiterhin benannt wird und was ich auch so unterstreichen würde, ist, dass wir weiterhin noch eine massive Unterdiagnostik haben, insbesondere bei Erwachsenen, insbesondere bei Frauen. Das heißt, hier zeigt es sich, dass viele Erwachsene eben unerkannt bleiben, weil sie eben sehr große Anpassungsleistungen in ihrer Jugend hatten, weil sie vielleicht, bei Frauen ist es oft so, dass sie eher nach innen gekehrte Symptome haben, während wir ja vielleicht so ein, auch so ein klassisches Bild von jemandem haben, der, der ADHS hat aus der Schule. Und wenn man so eben nicht auftritt, weil man vielleicht nicht so ein ausgeprägtes Haar, also die Hyperaktivität hat, oder wenn man eine andere Sozialisierung hat und das eher als so eine Tagträumerin wahrgenommen wird, dann geht das so unterm Radar hinweg. Und was wir aber wissen, ist, dass wir eigentlich so 10 bis 25% der Erwachsenen mit so einer ADHS-Diagnose eine offizielle ADHS-Diagnose erhalten, aber es eigentlich deutlich mehr sind. Das heißt, die Zahlen sind auch bis heute kaum verändert, wenn es um die Diagnostik geht von zu früher. Und gleichzeitig wissen wir, wenn es überhaupt erkannt wird, dann häufig erst im 3., 4., 5. Anlauf, wenn wir merken, die anderen Therapieversuche, die greifen nicht. Und das ist natürlich auch das große Risiko, denn eine fehlende oder auch eine falsche Diagnose führt natürlich zu Behandlungsversuchen, die das eigentliche Problem ja gar nicht richtig adressieren. Das heißt, viele Betroffene erhalten statt eben die Diagnose von ADHS oder vielleicht auch Autismus, eine Depression, eine Angststörung, die halt komorbid damit ist. Also die gleichzeitig auftritt oder die vielleicht sogar daraus resultiert. Und dann wird daran gearbeitet, aber nicht an dem an der strukturellen oder an der neurologischen an dem neurologischen Auftreten. Und dadurch können natürlich auch so Sekundärerkrankungen wie auch zum Beispiel Suchterkrankungen und so weiter häufiger entstehen. Und das ist nachweislich so, dass wenn man unbehandeltes ADHS hat, dann hat man halt viel mehr komorbide Erkrankungen. Und das führt dann auch, und das ist das, was ich auch am Anfang noch angesprochen habe, dazu, dass wir so eine chronische Selbstwertproblematik haben. Das heißt, es gibt instabile Biografien in der Berufswahl, es gibt instabile Biografien, wenn es um Beziehungsgestaltung geht und. Und es gibt viel, viel Selbstabwertung und auch das führt wieder zu anderen psychischen Erkrankungen. Und es gibt ein erhöhtes Risiko für Suizidalität bei unerkanntem ADHS. Auch das ist da. Das heißt, also ganz kurz gesagt, wenn wir es nicht erkennen, dann ist es halt nicht irgendwie so eine harmlose Eigenart und so sind wir halt eben, sondern dann kann das wirklich gravierende Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit, auf unsere Lebensqualität und auf die gesellschaftliche Teilhabe haben. Das heißt, wir brauchen mehr Sensibilisierung, wir brauchen vor allem geschlechtersensible Diagnostik und wir brauchen mehr Aufklärung und Entstigmatisierung.
Ja, Stigmatisierung oder Entstigmatisierung, du hast es gerade angesprochen, jetzt haben wir 2025 und glaubst du, dass Neurodiversität und auch Ausprägungen wie zum Beispiel ADHS immer noch stigmatisiert wird, sodass Betroffene dann auch Angst haben, darüber zu reden und deshalb gar nicht so sein dürfen, wie sie eigentlich sind?
Ja, sehr, das glaube ich wirklich. Das fällt mir, seitdem ich auch öffentlich über auf LinkedIn und so weiter darüber schreibe und auch darüber spreche, bekomme ich ganz viele private Nachrichten. Und diese Nachrichten sind dann nicht als Kommentare irgendwie in der Kommentarspalte da, sondern sie sind halt privat. Von Menschen, die mir dann sowas schreiben wie, ich würde das so gerne liken, ich fühle mich so gesehen, ich habe das Gefühl, da ist das erste Mal irgendwie so ein Bild, was sich so stimmig anfühlt. Aber ich habe total Angst, dass ein Arbeitgeber, dass meine Mitmenschen sehen, dass ich das like und dass sie deswegen möglicherweise Rückschlüsse ziehen können, weil sie Angst haben und Angst haben aufzufallen, Angst haben abgestempelt zu werden, Angst haben, dass jemand das mitliest und dann das Stigma verrückt irgendwie erklärt. Und wenn das so ist, 2025, dass wir an dem Punkt sind, dass Menschen sich nicht mal trauen, einen Beitrag über mentale Gesundheit zu liken oder zu kommentieren oder öffentlich, also nicht noch nicht mal öffentlich, sondern vielleicht auch im eigenen Umfeld darüber zu sprechen, aus einer Angst heraus, dann ist das für mich ein kulturelles Armutszeugnis. Dann, wenn wir Angst haben müssen, dass wir so gesehen werden, dann liegt das ja, dann ist das ein Problem des Systems, das ist kein Problem von mir. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr, sehr stark wahrnehme, vor allem, wenn wir über Neurodiversität sprechen. Ja,
ja, und deshalb ist es ja auch gut. Ja, ich glaube, wenn wir eins gelernt haben jetzt auch bis dato in dieser Podcast-Folge, dann ist es das, dass wir uns auch beim Thema Neurodiversität auf so einer Reise befinden, ja, die noch lange nicht zu Ende sein wird, ja, und wo es dann auch Transparenz braucht, dieses Thema Sichtbarkeit, immer wieder auch Menschen wie du, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen dann auch in die Öffentlichkeit gehen und dann versuchen auch gerade ein bisschen zu dieser Entstigmatisierung dann auch beizutragen. Ja, und das wird, glaube ich, auch ein langer Weg sein. Ja, das ist ja auch bei anderen Thema rund um das oder bei anderen Themen rund um dieses Hauptthema Diversität ist es ja auch der Fall. Ja, also Gott sei Dank gibt's Fortschritte. Ja, manchmal gibt's auch wieder kleinere Rückschritte, die ich da auch hier und da so sehe, auch wenn wir im Jahr 2025 sind. Aber ich glaube, man kann nur allen Mut machen, die es betrifft, aber auch die sich auf die Reise gemacht haben, zu dieser Entstigmatisierung beizutragen, dann auch weiterzumachen und dran zu arbeiten, dass wir da vorankommen, oder?
Total. Und wenn ich hier noch eine Sache ergänzen kann, mir geht es nicht darum, dass die Menschen, die sich nicht trauen, dass ich denen, also ich möchte ihnen sehr gerne Mut machen zu sagen, traut euch in einem sicheren Umfeld. Denn wenn ich merke, ich bin in einem Umfeld, das sich nicht sicher für mich anfühlt, dann geht's nicht, dass ich da mit Biegen und Brechen rausmarschiere und sage, es ist jetzt aber so und das will ich jetzt, ich will jetzt, dass ihr mir zuhört. Darum geht es nicht, sondern wir brauchen psychologische Sicherheit, vor allem im Arbeitskontext. Und das ist ein zentraler Faktor für Zusammenarbeit und dafür, dass wir eben nachhaltig auch leistungsfähig und ein gutes Wohlbefinden haben können. Und vielleicht geht es eher darum, zu ermutigen, sich Räume zu suchen, in denen wir offen den Austausch finden können, um dann irgendwann den Mut zu haben, nochmal für sich zu suchen, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs.
Richtig. Und du hast jetzt auch gerade das Wort Arbeitskontext ins Spiel gebracht, also Arbeitsführungskontext. Und da ist es auch gemäß meiner eigenen Wahrnehmung so, dass das Thema psychologische Sicherheit eine wirklich riesen Bedeutung hat. Ja, und wenn du es schaffst, auch als Umfeld, sei es als Unternehmen im Großen, aber auch als Führungskraft dann im Kleinen für dein Team, diese psychologische Sicherheit dann auch herzustellen oder zu etablieren. Können ganz, ganz wichtige Dinge dann auch passieren, ja. Und das bringt also schon wirklich auch sehr viel für die Zusammenarbeit dann auch im Team. Und dann haben dann auch Einzelne wirklich auch die Möglichkeit, sich durch diese psychologische Sicherheit dann auch hier und da mal zu öffnen, was natürlich auch wichtig ist für die Führungskraft, über das eine oder andere dann vielleicht ein bisschen besser Bescheid zu wissen. Und wenn wir jetzt mal das Thema Neurodiversität in diesen Führungskontext setzen, Fee, was ist denn hier aus deiner Sicht wichtig, sowohl für Führungskräfte als auch für Geführte?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir es schaffen, Räume zu schaffen, in denen wir über Bedürfnisse sprechen können. Weil letztendlich, wir sind alles Menschen, egal welche Dinge wir mitbringen, ob das ADHS heißt, Autismus heißt, ob das Hochsensibilität heißt, ob das irgendwie anders heißt, geht es darum, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben, die erfüllt werden dürfen und die besprochen werden dürfen, weil wir dadurch es schaffen, auch besser im Team zu arbeiten. Und wenn wir es schaffen, diese Räume zu schaffen, ohne dass sich jemand schämen muss, dann haben wir viel geschafft. Das heißt, für mich ist das ganz wichtig, dass wir eine Art mitbringen, um zu gucken, wie stellen wir eigentlich Fragen? Was wird hier eigentlich wirklich verstanden, ohne dass wir in die Bewertung gehen? Was wird hier wirklich angepasst oder wo integrieren wir vielleicht auch bestimmte Themen schon? Und was mir auch wichtig ist, wir müssen ja, und das habe ich ganz am Anfang schon bei der Führungsdefinition gesagt, wir müssen doch gar nicht alles wissen. Wir können uns auch im Führungskontext Wissen reinholen. Wir können sensibilisieren, wir können Trainings anbieten, wir können den Austausch mit Betroffenen anbieten. Wir können einfach mal nachfragen, um zu verstehen und nicht um direkt eine Lösung zu finden, weil die meisten wissen, wie sie eigentlich am besten arbeiten könnten. Und wenn wir die Möglichkeit schaffen, sowohl für diejenigen, die eben führen, als auch diejenigen, die im Team geführt werden, dann haben wir, glaube ich, schon ganz schön viel erreicht, damit wir wissen, wie können wir denn dann auch reagieren, wenn was in Anführungszeichen anders läuft als geplant. Und dass wir jetzt hier nicht in Labeln irgendwie abarbeiten, sondern dass für uns auch völlig klar ist, okay, wir alle haben hier Bedürfnisse, wir alle sind hier irgendwie anders, wir sind ganz individuell. Lasst uns gucken, wie wir einen gemeinsamen Nenner finden können. Und das muss aus meiner Sicht eine Führungskraft irgendwie vorgeben können. Sie muss aber dafür auch die Offenheit mitbringen, das Team wirklich zu fragen und verstehen zu wollen.
Absolut, ja. Und da spielt auch sogar das wieder rein, was wir ja ganz am Anfang in diesem Kennenlernmodus so ein bisschen besprochen haben, wo wir auf die Begriffe Authentizität und Konkurrenz kamen. Das ist natürlich, glaube ich, auch wichtig, ne, dass da die Führungskraft glaubhaft ist, ja, dass auch die MitarbeiterInnen und das Team dann auch sagt, ja, das ist dann auch vollkommen authentisch, wenn er das jetzt so sagt, oder auch, dass sie dann die Möglichkeit haben, dann auch selbst Fragen zu stellen, ohne dann auch, dass diese Wertung oder Bewertung damit einfließt. Das brauchst dann halt auch, glaube ich, schon. Also da macht es jetzt auch keinen Sinn als Führungskraft, so zu tun, als ob, ja, sondern das wird dann auch ganz schnell, glaube ich, von den Mitarbeitenden dann entlarvt, wenn das jetzt quasi nicht so konkurrent oder authentisch ist.
Absolut. Und es ist so wichtig, wenn wir, also ich darf ja auch als Führungskraft sagen, ey, das ist ein Thema, da kenne ich mich nicht mit aus. Und ehrlich gesagt, was auch immer das für ein Thema dann ist, kann ich auch, habe ich keine Kappa für, klappt einfach gerade nicht. Auch das ist authentisch. Und dann kann mein Team sich aber viel, viel besser darauf einstellen und kann sagen, ach so, ja, kann ich dir das abnehmen? Soll ich dir eine PowerPoint dafür fertig machen? Was brauchst du? Weil es geht ja um ein gemeinsames Sein. Und eine Führungskraft ist ja immer nur dann eine Führungskraft, wenn sie auch ein Team hat. Und wenn das Team aber nicht hinter einem steht oder mit einem ist, dann können wir aus meiner Sicht auch gar nicht gut miteinander arbeiten.
Richtig. Ich nenne jetzt mal 5 Begriffe, welche für mich im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind. Und ich möchte jeweils von dir einfach mal ein paar spontane Gedanken dazu hören. Lass uns starten mit dem Begriff mentale Gesundheit.
Das ist für mich der absolute Kern von allem, vor allem von gesunder Führung und von Zusammenarbeit. Wenn wir psychische Gesundheit, wenn wir psychisches Wohlbefinden nicht als Grundvoraussetzung verstehen oder Gesundheit allgemein, sondern es, wie es leider auch immer noch ganz häufig so ist, so als Randthema behandeln, dann bauen wir Strukturen, die langfristig Menschen verschleißen werden. Und genau oder gerade, wenn wir über Arbeitswelt sprechen, dann müssen wir mentale Gesundheit systematisch mitdenken. Sie ist eben nicht individuell, sondern mentale Gesundheit ist ein strukturelles Thema und eine strukturelle Aufgabe.
Dankeschön. 2. Begriff, Empathie.
Ist für mich auch Grundvoraussetzung, ist für mich eine Fähigkeit, die wir in einer Welt für andere Menschen brauchen. Das heißt, es hilft so sehr, die Welt aus den Augen von anderen Menschen zu sehen, und ist für eine Führungskompetenz für mich auch essentiell, weil es eben Verbindung schafft. Es fördert Sicherheit. Es ist die Voraussetzung für echte Diversität aus meiner Sicht, weil nur dann, ich spreche immer von Räumen, nur dann können wir auch wirklich Räume schaffen, in denen Menschen eben verschieden sein dürfen. Und es ist das Kontaktangebot und es bringt die Grundlage für Klarheit mit, weil nur wenn ich verstehe, was ist bei dem anderen eigentlich, wenn ich mich reinversetzen kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, Klarheit mitzubringen.
3. Begriff, Struktur.
Bringt Sicherheit. Also ich soll ja spontan antworten. Struktur kann Sicherheit ermöglichen.
Ja, natürlich.
Ist für neurodiverse Menschen, auch wenn wir es alle nicht so gerne haben, also zumindest die ADHSlerInnen nicht so gerne haben, essentiell. Aber sie darf einfach nicht starr sein. Also Struktur ist ja auch etwas Bewegliches und sorgt dafür, dass wir einen Halt bekommen, aber es nur Leitplanken bieten können. Also Struktur heißt für mich Leitplanken. Sie klärt für mich Erwartungen. Sie klärt für mich auch kreative Prozesse. Und sie sorgt dafür, dass ich mich besser selber führen kann. Und das ist eine Orientierungsphase, aber nichts, was ich starr denken darf, sondern was sich zu jedem Zeitpunkt auch verändern kann.
Sehr schön. Auch dafür vielen Dank. 4. Begriff, Bewegung.
Also für mich auch hier wieder etwas, was mir sehr hilft, wenn wir wirklich von körperlicher Aktivität sprechen, um mehr in meine Ruhe zu finden. Und gleichzeitig ist es für mich aber auch ein Prinzip, weil alles ist die ganze Zeit in Bewegung, innerlich wie äußerlich. Alles ist in irgendeiner Form so, dass sich dass wir eine Selbstregulation dauerhaft mitbringen müssen. Und wenn ich Bewegung für mich leben kann, wenn ich verstehe, dass ich sowieso ständig in Bewegung bin, dann kann ich es auch schaffen, eine bessere Balance da drin zu finden.
Last but not least, Persönlichkeit.
Ist veränderbar und flexibel, so wie wir es sind, ganz individuell, ist nichts, was feststeht für mich, zeigt sich immer in Beziehung, in Kontakt, in Reaktion und macht Menschen schön.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja. By the way, ich kommentiere das ja nie, ja, oder so gut wie nie, wenn du dich da jetzt so spontan auf diese 5 Begrifflichkeiten eingelassen hast. Aber wenn ich das noch sagen darf, also diese letzte Aussage, Persönlichkeit macht Menschen schön, die möchte ich einfach nur mal ganz gerne wiederholen, weil das finde ich wirklich klasse und das wird mir auch auf jeden Fall als eine deiner Aussagen in Erinnerung bleiben von unserem Gespräch. Und ja, die Zeit, liebe Fee, die ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema Neurodiversität im Führungskontext begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die 3 folgenden Fragen beantwortest. Und meine erste Frage ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Führung beginnt, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, immer bei uns selber. Und für mich geht es niemals um Perfektion, sondern es geht immer darum, dass wir präsent sind, dass wir eine Bereitschaft mitbringen, uns selber zu hinterfragen, Strukturen zu hinterfragen, Verantwortung zu übernehmen. Und dass es hier immer um Beziehung geht. Und wenn wir über Führung sprechen, dann reden wir ganz häufig über Tools und Effizienz und Kontrolle und. Und für mich ist echte menschliche und gesunde Führung, ich sehe den Menschen, der da gerade vor mir steht. Ich verstehe, dass das Verhalten, was da mitgebracht wird, ein Ausdruck von Bedürfnissen. Und ich traue mich, Dinge zu hinterfragen. Ich traue meinem Team etwas zu und ich traue mir etwas zu. Und ich bin bereit dafür, Dinge neu zu lernen und zu überdenken. Das heißt für mich ganz konkret, dass ich mich nicht nur selber fragen muss, wie führe ich eigentlich andere, sondern auch, wie führe ich mich selbst, dass ich mich mit meinen eigenen Stressmustern, meinen eigenen Mustern auseinandersetze, damit ich mich besser regulieren kann und dass ich ganz deutlich machen kann, wir sind hier alles Menschen. Ich bin einer, du bist einer und wir schaffen den Raum, dass wir uns auch als solche zeigen dürfen, weil wir dann eine ganz große Authentizität mitbringen und das sorgt dafür aus meiner Sicht, dass wir gesund miteinander umgehen können.
Ja, klasse, vielen Dank. Zweite Frage, Fee, in unserem Schlussmodus. Welche 3 Dinge sollte denn ich beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires hier unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es gelingt, dass sowohl Betroffene als auch das Umfeld bewusster und offener mit Neurodiversität umgehen, sodass ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, in dem Menschen ihr volles Potenzial auch entfalten können?
3 Dinge. Ich würde sagen, weniger Annahmen machen und mehr Fragen stellen, weil wir ganz häufig erleben als neurodiverse Personen, vor allem wenn ich da den Fokus drauf lege, aber es ist übertragbar immer auf alles, dann wird häufig über Personen gesprochen, aber nicht mit. Und wenn wir anfangen, mal Fragen zu stellen, die vielleicht auch noch nie gefragt wurden, dann beginnt Inklusion für mich und dann haben wir einen Dialog. Und wenn wir lernen zu fragen, was brauchst du eigentlich oder wie können wir dich unterstützen, was könnte es sein, dann fragen wir nicht mehr, warum bist du anders oder warum machst du das nicht so und so, sondern dann können wir auch hier wieder Bedürfnisse miteinander besprechen. Die zweite Sache ist, Sichtbarkeit ist ein Privileg, aber es ist eben auch Voraussetzung. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sich nicht jeder zeigen kann. Und wenn wir uns aber auch nicht zeigen können, dann können wir auch so schlecht wachsen. Das heißt, viele neurodivergente Menschen bleiben unter ihren Möglichkeiten, weil sie einfach täglich die Energie dafür aufbringen müssen, nicht aufzufallen, sich anzupassen, zu masken. Das ist hoch anstrengend. Und das ist eben etwas, was spürbar für sie ist, aber nicht spürbar für andere. Und wir müssen es schaffen, dass wir eine psychologische Sicherheit so aufbauen können, dass wir sichtbar werden dürfen, weil wir dadurch auch wachsen können. Und die dritte Sache ist Beziehung vor Sache. Für mich ist Führung immer ein Beziehungsgeschehen. Es reicht nicht, dass wir mit Checklisten arbeiten oder so, sondern wir müssen immer auch die Emotionen, die Beziehung miteinander klären. Und erst dann können wir über die Themen, die Sachthemen eigentlich sprechen. Und das ist mir ganz wichtig, dass es immer wieder klar ist, es geht immer Beziehung vor Sache.
Ja, danke auch dafür. Ja, gerne bitte ich meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Und Fee, was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Ach, das ist so viel, aber ich glaube, lasst euch nicht täuschen von so einer Idee, dass wir erst alles fertig haben müssen, erst alles perfekt haben müssen, dass erst alles richtig komplett durchdacht sein muss, damit wir dann auch den Unterschied oder eine Veränderung hervorrufen können, sondern wir dürfen manchmal auch einfach erstmal anfangen und mit einer Echtheit an Dinge rangehen. Wir dürfen zweifeln, wir dürfen fragen, wir dürfen auch den Mut zur Lücke vielleicht manchmal mitbringen. Und wir verändern eben die Zukunft nicht dadurch, dass wir uns anpassen, sondern indem wir es schaffen, dass wir selber uns so annehmen, wie wir sind und dass wir dazu beitragen, dass andere Menschen das auch können. Und diesen Mut, den möchte ich gerne mitgeben.
Ja, vielen Dank, liebe Fee, für dieses inspirierende und auch sehr informative Gespräch. Und ich wünsche dir, dass du viele neurodivergente Menschen und auch ihr Umfeld dabei unterstützt, dass sie lernen, Teil einer neurologischen Vielfalt zu sein, die genauso real ist wie jeder andere Unterschied auch. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Sehr gerne. Fee ist mal wieder ein wunderbares Beispiel, was inspirierende Menschen als Gäste in meinem Podcast ausmacht. Sie sagt von sich selbst, dass sie glücklich und zufrieden ist und lieber das halbvolle Glas liebt. Ich bzw. wir haben sie als positiven und zuversichtlichen Menschen erleben dürfen und sie hat sehr eindrucksvoll erklärt, was Neurodiversität bedeutet und aus meiner Sicht damit vor allem sehr vielen Menschen Mut gemacht. Sehr mutmachend auch ihr Plädoyer am Ende unseres tollen Gesprächs, wo sie sagt, wir verändern die Zukunft nicht, indem wir uns anpassen, sondern indem wir uns zunächst so annehmen, wie wir sind. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich euch auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Gute Führung bedeutet für Fee nicht, alles zu wissen, sondern es heißt, den Mut zu haben, zuzuhören, zu treffende Entscheidungen transparent zu machen und dass man sich als Führungskraft auch immer wieder in der Art und Weise, wie man führt, hinterfragt. Zeigen sollte sich das im täglichen Umgang mit den MitarbeiterInnen und dort insbesondere in unsicheren Situationen. Es gilt, Klarheit und Flexibilität miteinander zu vereinbaren, was bei einem zeitgemäßen Leadership zum Beispiel bedeutet, konsequent zu sein, aber nicht mit Härte, transparent zu sein, auch wenn es mal unbequem ist und man vielleicht auch nicht alles weiß. Und last but not least ist Kongruenz, also im Einklang mit den eigenen Werten zu sein, wichtig. Als Führungskraft sollte man sich sehr intensiv mit sich selbst beschäftigen. Fee sagt, Führung beginnt immer bei uns selbst. Es geht nicht um Perfektionismus, sondern darum, eine Bereitschaft mitzubringen, uns selbst zu hinterfragen, Strukturen zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen. Bei Führung geht es immer um Beziehungen. Echte Führung heißt, ich sehe den Menschen, der da gerade vor mir steht. Neurodiversität ist ein Begriff, der von der Soziologin Judy Singer Ende der 90er Jahre eingeführt wurde und beschreibt die Variation in neurologischer Entwicklung und innerhalb neurologischer Funktionen. Das heißt, es geht hier um das Konzept von neurologischer Vielfalt. Neurologische Besonderheiten werden nicht mehr defizitär betrachtet, sondern auf der Ebene der Vielfalt, also ein Paradigmenwechsel. Es wird die Frage gestellt, wie wir es gut schaffen, mit Herausforderungen einer neurologischen Veränderung umzugehen. Diagnosen, die zum Spektrum der Neurodiversität gehören, sind zum Beispiel Autismus, ADHS, Hochsensibilität, Hochbegabung und so weiter. 15-20% der Weltbevölkerung sind neurodivers bzw. weisen Merkmale auf, die neurodivers benannt werden können. Wir sprechen von einer neurobiologischen Erklärung dafür, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben und dass wir dadurch auch Perspektiven neu einnehmen können. Was bedeutet für euch gute Führung und warum sind Transparenz, Konsequenz und Kongruenz dabei so wichtig? Wie wichtig ist für euch Selbstführung und wie gelingt es euch, euch selbst gut zu führen? Welche Erfahrungen habt ihr im Umgang mit Neurodiversität? Zweitens, Fee ist das Thema Neurodiversität und insbesondere ADHS so wichtig, weil unter anderem das auch ein persönliches Thema für sie ist. Das heißt, bei ihr wurde relativ spät, und zwar im Alter von 25 Jahren, ADHS als eine Facette von Neurodiversität diagnostiziert und während den ersten 25 Lebensjahren hat sie nicht verstanden, warum sie so ist, wie sie ist. Sie hat sich anders gefühlt im Sinne von, ich gehöre hier nicht rein, ich werde nicht gesehen, ich strenge mich an, aber das kommt zu nichts. Das hat viel mit Fee gemacht und hat sie auch geprägt. Mit der ADHS-Diagnose hat Fee nicht nur Antworten bekommen, sondern ihr wurde auch dadurch ein Rahmen gegeben, um sich selbst besser zu verstehen. Sie musste sich nicht mehr ständig anpassen und konnte ihr Potenzial auch endlich nutzen. Zum Thema ADHS, wie auch den anderen Facetten von Neurodiversität, gibt es große gesellschaftliche Missverständnisse, die mit Vorurteilen, Leistungsdruck und so weiter verbunden sind. Fee möchte, dass das Thema sichtbarer wird, es zu rechtzeitigen Diagnosen kommt und man auch zu einer anderen Haltung und einem höheren Verständnis gegenüber dem Thema Neurodivergenz kommt, damit Betroffene so sein dürfen, wie sie wirklich sind. Fee persönlich hilft es sehr, wenn sie mit inneren Dialogen bzw. inneren Anleitungen arbeitet und sie sind für sie eine Art Rettungsanker, um das innere Chaos zu bewältigen. Darüber hinaus hilft Fee Sport und Bewegung, um die Symptome von ADHS zu reduzieren. Last but not least hilft Fee ganz persönlich, dass sie so wenig wie möglich Lücken zwischen ihren Terminen hat. Wichtig ist für Fee auch, dass sie milder und wohlwollender mit sich selbst umgeht und sie hat gelernt, freundlich zu sich selbst zu sein. Fee sagt, dass es bei ADHS immer noch eine Unterdiagnostik gibt, gerade bei Erwachsenen und auch bei Frauen. Hat man ein unbehandeltes ADHS, dann hat man in der Regel auch sehr viele komorbide Erkrankungen, also etwas, was gleichzeitig auftritt oder aus dem ADHS resultiert, wie zum Beispiel eine Angststörung oder eine Depression. Deshalb ist die Diagnose so wichtig, um an dem strukturellen und neurologischen Auftreten arbeiten zu können. Unerkanntes ADHS erhöht das Risiko für Sekundärerkrankungen und wirkt sich auch sehr stark negativ auf die Selbstwahrnehmung aus. Das heißt, wenn man ADHS nicht bzw. frühzeitig erkennt, kann es massive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, die Lebensqualität und die gesellschaftliche Teilhabe haben. Das bedeutet, dass wir mehr Sensibilisierung, mehr Aufklärung und Entstigmatisierung brauchen. Setzen wir Neurodiversität in den Führungskontext, dann ist es besonders wichtig, Räume zu schaffen, in denen wir über unsere Bedürfnisse sprechen können. In einem Rahmen, der geprägt ist von psychologischer Sicherheit, geht es darum, Fragen zu stellen, Fragen zuzulassen, zu verstehen und verstanden zu werden, um viele unterschiedliche Individuen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema ADHS? Seid ihr selbst betroffen? Kennt ihr Menschen in eurem Umfeld mit ADHS? Habt ihr den Eindruck, dass ADHS entstigmatisiert ist und es mittlerweile genug Aufklärung gibt und das Thema sichtbar genug ist? Falls nein, was braucht es eurer Meinung nach, um hier noch mehr aufzuklären? Neurodiversität in der Führung. Wie schafft ihr es, psychologische Sicherheit im Team zu etablieren, damit gerade neurodiverse Menschen einen Rahmen haben, wo sie Fragen stellen dürfen und auch verstanden werden? Drittens. Was sind die spontanen Gedanken von Fee zu 5 Begriffen, welche im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind? Erstens, mentale Gesundheit ist der absolute Kern von allem und wichtig für gesunde Führung und Zusammenarbeit. Mentale Gesundheit muss in der Arbeitswelt systematisch mitgedacht werden. Sie ist nicht individuell, sondern ein strukturelles Thema und eine strukturelle Aufgabe. Zweitens, Empathie ist eine Fähigkeit, die wir in der Welt für andere Menschen brauchen, denn es hilft so sehr, die Welt aus den Augen von anderen Menschen zu sehen. Ist für die Führungskompetenz essentiell, denn es schafft Verbindung, Sicherheit und ist die Voraussetzung für echte Diversität. Drittens, Struktur bringt Sicherheit und ist für neurodiverse Menschen essentiell. Sie darf nicht starr sein, sondern Leitplanken, klärt Erwartungen und kreative Prozesse und sorgt dafür, dass ich mich besser führen kann. Viertens, Bewegung hilft, um in die Ruhe zu finden und gleichzeitig ist es ein Prinzip, denn alles ist immer in Bewegung. Persönlichkeit ist veränderbar und flexibel, so wie wir es sind, ist ganz individuell und nichts, was feststeht und zeigt sich immer in Beziehungen, in Kontakt, in Reaktionen und macht Menschen schön. Welche Bedeutung haben für euch die Begriffe mentale Gesundheit, Empathie und Struktur im Kontext von Neurodiversität in der Führung? Wie gelingt es euch, mit Bewegung Ruhe zu finden? Wo zeigt sich für euch Persönlichkeit und woran merkt ihr, dass sich eure und auch die Persönlichkeit von anderen Menschen verändert? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.